Stell dir vor, du sitzt in so einem völlig sterilen, klinisch weißen Labor. Ein Forscher kommt rein und schnallt dir Elektroden an den Unterarm. Und du weißt ganz genau, gleich bekommst du einen Stromschlag.
Ja, keine besonders entspannte Situation, würde ich sagen.
Absolut nicht. Aber bevor das passiert, dreht der Forscher ein Glücksrad. Das Rad rattert und bleibt auf einer extrem hohen Zahl stehen. Und dann, bam, kommt der Schmerz.
Mhm.
Später, in der zweiten Runde, dreht er das Rad nochmal. Diesmal landet es auf einer sehr niedrigen Zahl. Du bekommst exakt denselben Stromschlag. Physisch genau dieselbe Voltzahl.
Aber die Leute spüren ihn anders, richtig?
Genau. Die Daten zeigen, dass bei der hohen Zahl auf dem Glücksrad der Schmerz körperlich deutlich intensiver gespürt wurde. Dein Gehirn hat einen völlig bedeutungslosen Zufallswert genommen und damit deine physische Realität verändert. Wahnsinn, oder?
Das ist wirklich krass. Und das ist genau der Moment, in dem man realisiert, dass unsere Entscheidungen und sogar unsere Wahrnehmungen, selten in dem Moment entstehen, in dem wir glauben, sie zu treffen. Das Gehirn hat die Voreinstellungen da längst kalibriert.
Richtig. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgreifenden Analyse. Schön, dass du uns zuhörst. Wir knöpfen uns heute mal ein richtig spannendes Material vor, nämlich das Buch »Warum wir Ja sagen« von Wilfried Bechtle.
Ja, ein wirklich faszinierendes Werk.
Absolut. Weißt du, wer sich mit Psychologie beschäftigt, kennt natürlich die großen Klassiker. Aber Bechtels Arbeit ist deshalb so genial, weil sie nicht nur aufzeigt, dass wir uns völlig irrational verhalten, sondern er legt diese verborgene Architektur darunter frei.
Mhm. Er geht wirklich tief in den Maschinenraum sozusagen.
Genau das ist heute unsere Mission. Wir wollen dir quasi eine Landkarte deines eigenen Kopfes an die Hand geben, damit du den genauen Moment erkennen kannst, in dem eine Entscheidung fällt. Und zwar bevor du sie bewusst getroffen hast. Wir holen uns die Macht über das eigene Ja zurück.
Das ist ein tolles Ziel. Um diese Mechanismen aber zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, von dieser romantischen Vorstellung verabschieden, dass wir durchgängig rationale Wesen sind. Das sind wir einfach nicht.
Leider nein. Lass uns mal direkt bei der grundlegenden Architektur anfangen. Warum kommt unser kritisches Denken eigentlich immer zu spät zur Party?
Naja, die meisten Hörer kennen sicherlich diese Aufteilung in zwei Systeme. Also System 1, das ist der schnelle, intuitive Autopilot, und System 2, das langsame, bewusste, analytische Denken.
Mhm. Daniel Kahneman lässt grüßen.
Genau. Aber das wirklich Interessante ist hier nicht nur diese bloße Unterscheidung, sondern wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, geht es um die brutale metabolische Realität dahinter.
Du meinst den Energieverbrauch von unserem Gehirn, oder?
Exakt. Das Gehirn macht vielleicht so 2% unseres Körpergewichts aus, frisst aber lockere 20% unserer Energie. Analytisches Denken, also dieses System 2, verbraucht messbar Glukose. Es ist physisch verdammt anstrengend.
Es ist im Grunde wie ein Muskel, der irgendwann einfach müde wird.
Genauso. Und unser Gehirn ist evolutionär darauf getrimmt, Kalorien zu sparen, wo es nur geht. Deshalb läuft zu 90% der Zeit einfach der Autopilot.
Bringt mich direkt zu diesem Schläger- und Ballrätsel aus dem Buch. Das ist so ein perfektes Beispiel. Also, ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1 Mark und 10 Cent. Der Schläger kostet genau 1 Mark mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball?
Und die intuitive Antwort, die einem sofort in den Kopf schießt, ist 10 Cent.
Richtig. Selbst Elite-Studenten brüllen sofort 10 Cent. Aber wenn man kurz nachdenkt, also System 2 hochfährt, merkt man, wenn der Ball 10 Cent kostet und der Schläger 1 Mark mehr, also 1 Mark und 10 Cent, dann wären wir ja insgesamt bei 1,20 Mark.
Was falsch ist. Der Ball kostet 5 Cent und der Schläger 1,05 Mark. Zusammen 1,10 Mark.
Genau. Aber unser Autopilot ist so dominant, dass er uns die 10 Cent quasi als unumstößliche Wahrheit verkauft, um sich das Rechnen zu sparen.
Ja. Und das wird richtig heikel, wenn es nicht um Bälle, sondern um Menschenleben geht. Bechtel greift da diese berühmte Studie zu den Bewährungsentscheidungen israelischer Richter auf.
Oh ja, die ist ja heftig.
Absolut. Wenn man sich die Daten ansieht, direkt nach dem Essen, wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist, lag die Freilassungsquote bei etwa 60%. Aber kurz vor der Pause, wenn das Gehirn der Richter völlig erschöpft ist, sank sie auf fast null.
0%? Das heißt, die haben einfach alle abgelehnt.
Fast alle, ja. Wenn System 2 keine Ressourcen mehr hat, zwingt der Autopilot das Gehirn auf den Weg des geringsten Widerstands, den sichersten Weg.
Aber ist das nicht ein riesiger Konstruktionsfehler unseres Gehirns? Ich meine, Richter entscheiden über Leben und Freiheit, nur weil sie Hunger haben?
Es wirkt wie ein Fehler, aber evolutionär betrachtet ist es überlebenswichtig. Stell dir vor, du müsstest jede alltägliche Entscheidung bewusst analysieren. Du würdest kognitiv zusammenbrechen. Für den Richter bedeutet das, eine Bewährung abzulehnen ist der sichere Status quo. Niemand wird ihn feuern, weil ein Häftling im Gefängnis bleibt.
Eine Freilassung ist ein Risiko.
Genau. Das schnelle System wählt bei Erschöpfung einfach immer die Voreinstellung, den Standard. Und das macht uns extrem anfällig.
Das ist der Sog des Gewohnten. Man sieht es ja massiv bei der Organspende. Bechtel zeigt auf, dass in Ländern mit der Widerspruchslösung, also wo du aktiv Nein sagen musst, die Zustimmung bei über 90% liegt.
Ja.
Aber wenn man aktive Zustimmung braucht, wie in Deutschland lange Zeit, dümpelt es bei unter 20%. Das ist doch verrückt.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich, wer kontrolliert eigentlich diese Voreinstellungen in unserem Alltag?
Wenn App-Entwickler oder Verkäufer den Standard definieren, sei es das automatische Print-Abo oder die beidseitige Druckeinstellung im Büro, dann kontrollieren sie im Grunde uns.
Richtig. Unser Autopilot wählt den Weg des geringsten Widerstands.
Also gut, wenn unser Autopilot diesen Status quo so sehr liebt, was passiert dann, wenn dieser Status quo bedroht wird? Lass uns das mal aufdröseln. Das führt uns direkt zur Angst vor dem Verlust.
Oh ja. Die Verlustaversion, einer meiner Lieblingsmechanismen. Unser Gehirn verzerrt Werte total, sobald ein Verlust droht.
Es gibt da dieses Münzwurfexperiment im Buch. Du wirfst eine Münze. Bei Kopf gewinnst du 150 Euro. Bei Zahl verlierst du 100 Euro. Statistisch gesehen ein No-Brainer, ein super Deal.
Aber die allermeisten Menschen lehnen sofort ab?
Genau. Warum? Weil der Verlust von 100 Euro emotional viel schwerer wiegt, als der Gewinn von 150 Euro.
Evolutionär betrachtet wiegen Verluste doppelt so schwer. Wenn unsere Vorfahren in der Savanne eine Handvoll Beeren gefunden haben, netter Gewinn. Aber wenn sie ihre einzige Waffe verloren haben, bedeutete das oft den Tod. Das ist tief in uns verankert.
Das erklärt auch diesen kuriosen Endowment-Effekt, oder? Also dieses Kaffeebecher-Experiment?
Ja, absolut. Wenn man Leuten einen billigen Kaffeebecher schenkt, verlangen sie 5 Minuten später beim Weiterverkauf plötzlich doppelt so viel Geld dafür, wie andere bereit wären zu zahlen.
Nur weil es ihr Becher ist.
Genau. Der Besitzeffekt macht aus einem gewöhnlichen Gegenstand einen Teil der eigenen Identität. Ihn herzugeben löst echten Schmerz aus.
Und das führt ja nahtlos zur sogenannten Sunk-Cost-Fallacy. Das ist, also stell dir vor, du sitzt im Kino, der Film ist absolut grauenhaft, wirklich schmerzhaft schlecht. Aber du bleibst bis zum bitteren Ende sitzen, nur weil das Ticket 15 Euro gekostet hat.
Man will den Verlust der 15 Euro nicht wahrhaben.
Richtig. Obwohl die Zeit und das Geld ohnehin schon weg sind. Wir bewerten Dinge also völlig irrational. Und wir bewerten sie auch nie im Vakuum. Wir brauchen immer einen Vergleichswert, womit wir beim Ankereffekt wären.
Das knüpft ja wunderbar an deine Story mit dem Stromschlag ganz vom Anfang an. Das Rad mit den Zahlen, das als Anker fungiert.
Genau. Bechtel bringt da auch das Beispiel mit dem Wein. Die Leute sollten die letzten Ziffern ihrer Telefonnummer aufschreiben und danach Weinpreise schätzen. Und plötzlich schätzen die Leute mit den hohen Endziffern den Wein viel teurer ein.
Und es passiert selbst Profis. Immobilienmakler wurden gebeten, ein Haus zu bewerten. Man gab ihnen vorher einen fiktiven Listenpreis als Anker. Obwohl alle Makler danach felsenfest behauptet haben, sie hätten sich von dieser Zahl null beeinflussen lassen,
haben sie ihre Schätzungen trotzdem an diesen Anker angepasst, richtig?
Exakt. Das Gehirn sieht eine Zahl und versucht sofort, eine Story zu bauen, warum diese Zahl plausibel sein könnte. Krumme Zahlen wie 4.850 Euro wirken übrigens noch stärker als glatte 5.000 Euro, weil sie eine präzise Kalkulation suggerieren.
Aber warte mal. Wenn ich das doch alles weiß, wenn ich weiß, dass der Autoverkäufer mir gleich einen völlig überzogenen Ankerpreis nennt, kann ich mir doch einfach fest vornehmen, ihn zu ignorieren, oder?
Das ist eine Illusion. Reines Wissen schützt dich da leider nicht.
Echt nicht?
Nein. Wie wir beim Stromschlag gesehen haben, verändert der Anker sogar dein physisches Schmerzempfinden. Das Einzige, was wirklich hilft, ist ein eigener vorbereiteter Gegenanker. Du musst mit einer festen Zahl in die Verhandlung gehen, bevor der andere seine Zahl nennt.
Wahnsinn. Zahlen manipulieren uns also völlig. Aber hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn wir bewerten Dinge ja meistens nicht nur anhand von abstrakten Zahlen. Wir bewerten sie im Vergleich mit anderen, besonders im sozialen Kontext.
Richtig. Wir bewegen uns jetzt in Richtung Kontrastprinzip und sozialer Dynamiken.
Das Kontrastprinzip ist so simpel und doch so fies. Dieses Beispiel mit den Zeitungsabos. Man bietet ein Online-Abo für $50 an, ein Print-Abo für $125 und jetzt kommt's, ein Kombi-Abo aus Print und Online auch für $125.
Die reine Print-Option kauft natürlich kein Mensch, weil sie im Vergleich zum Kombi-Abo völlig nutzlos wirkt.
Genau. Die mittlere Option ist nur ein Köder. Sie existiert ausschließlich, um die teure Option wie ein geniales Schnäppchen wirken zu lassen.
Wie der sündhaft teure Kopfhörer in der Vitrine, der den danebenliegenden immer noch teuren Kopfhörer plötzlich total vernünftig erscheinen lässt. Gehaltsunzufriedenheit entsteht ja auch meistens erst, wenn man sieht, dass der Kollege mehr verdient. Vorher war man völlig glücklich.
Der Vergleich macht uns wahnsinnig. Aber noch krasser wird es beim Thema Autorität. Bächle greift hier nochmal Milgram auf, dieses erschreckende Elektroschock-Experiment.
Ja, ein absoluter Klassiker.
Lass mich dich, also den Hörer, mal direkt fragen. Würdest du jemandem einen tödlichen Stromschlag geben, nur weil ein Typ im weißen Kittel dir das sagt? Wahrscheinlich denkst du jetzt voller Überzeugung niemals. Aber die Fakten sagen leider etwas völlig anderes.
Die Leute tun es. 2/3 der Teilnehmer sind im Labor bis zur tödlichen Dosis gegangen. Und warum? Weil unser Gehirn vor geliehener Autorität kapituliert.
Das ist so krass. Geliehene Autorität ist quasi, als würde ich mir am Flughafen einfach eine Pilotenuniform anziehen, um am Gate ein kostenloses Upgrade in die First Class zu bekommen. Es ist das reine Symbol, nicht die Fähigkeit, die dieses blinde Vertrauen weckt.
Und das ist im Berufsalltag nicht weniger gefährlich. Bächle erwähnt diese Studie mit Pflegekräften, die auf eine bloße telefonische Anweisung eines ihnen unbekannten Arztes hin einem Patienten eine tödliche Dosis eines Medikaments verabreicht hätten. Sie wurden zum Glück vorher gestoppt.
Nur weil jemand sich am Telefon als Arzt meldet?
Ja. Das System 2 schaltet sich komplett ab. Man lagert das kritische Denken an das Symbol der Autorität aus.
Aber wie kommen wir da raus? Es muss doch einen Weg geben, diesen Bann zu brechen.
Was hier faszinierend ist, es braucht erstaunlich wenig, um diesen blinden Gehorsam zu stoppen. Sobald nur eine einzige andere Person im Raum widerspricht, also beim Schockexperiment oder auch in einem toxischen Meeting, bricht die Macht der Autorität sofort zusammen.
Eine einzige Gegenstimme reicht.
Ja. Weil dann das Prinzip des sozialen Beweises, also der Herdentrieb, unterbrochen wird.
Der soziale Beweis, das erinnert mich an diese Leute, die auf der Straße stehen und in den Himmel starren.
Richtig. Wenn einer hochschaut, gehen die Leute vorbei. Wenn aber 5 Leute nach oben starren, bleibt plötzlich die halbe Straße stehen und starrt mit, obwohl da gar nichts ist.
Und die Hotelhandtücher?
Oh ja, ein großartiges Beispiel aus dem Buch.
Man kennt das ja. Bitte verwenden Sie das Handtuch der Umwelt zuliebe. Das juckt die meisten Gäste überhaupt nicht.
Aber wenn auf dem Schild steht, 75% der Gäste in diesem Zimmer haben ihr Handtuch wiederverwendet, bäm, gehen die Quoten durch die Decke.
Weil wir das tun wollen, was unsere Herde tut. Bisher haben wir uns ja angeschaut, wie uns äußere Einflüsse lenken. Preise, Kittel, die Masse. Aber die raffiniertesten Fallen stellen wir uns doch eigentlich selbst, oder?
Du spielst auf unser Bedürfnis an, konsequent und höflich zu sein. Das Prinzip der Reziprozität.
Genau. Gegenseitigkeit. Das Pfefferminzbonbon zur Rechnung im Restaurant.
Ein Klassiker der Verkaufspsychologie. Der Kellner legt dir ein winziges, fast wertloses Bonbon hin und völlig unbewusst fühlst du dich in seiner Schuld. Das Trinkgeld steigt massiv an.
Oder diese Studie mit den Losen. Jemand bringt dir unauffordert eine Flasche Limonade mit. Und später bittet er dich, ihm völlig überteuerte Lose für eine Tombola abzukaufen. Die Leute kaufen doppelt so viele Lose, sogar dann, wenn ihnen der Verkäufer total unsympathisch ist.
Weil diese unsichtbare Schuld, dieses »Ich schulde dir was«, für unser Gehirn fast unerträglich ist. Das ist evolutionär der Kitt unserer Gesellschaft. Wer nicht teilt und zurückgibt, flog in der Steinzeit aus der Höhle.
Aber ist das nicht eigentlich etwas Gutes, dass wir Geschenke erwidern und verlässlich sein wollen? Das macht uns doch zu anständigen Menschen.
An sich ja. Aber Manipulatoren nutzen das gnadenlos aus. Zum Beispiel mit der Strategie der überzogenen Bitte.
Oh, die ist fies. Erzähl mal.
Jemand fragt dich, ob du 2 Jahre lang ehrenamtlich als Betreuer im Zoo arbeiten willst. Du sagst natürlich völlig überrumpelt, nein.
Klar, viel zu viel Aufwand. Auch da, wo er dich von Anfang an haben wollte. Das nennt man Foot-in-the-Door-Technik, was auch super mit unserem Bedürfnis nach Konsistenz funktioniert.
Das mit diesem winzigen sicheres Fahren-Sticker im Fenster. Bechtel beschreibt das. Leute stimmen zu, sich einen winzigen Aufkleber ins Hausfenster zu kleben. Und Wochen später lassen sie zu, dass man ihnen ein riesiges, hässliches Schild in den Vorgarten zimmert.
Weil sie vor sich selbst konsistent bleiben wollen. Sie haben ja schon mal Ja zur Verkehrssicherheit gesagt. Und das greift ja noch tiefer, wenn es um unsere Identität geht. Das hat mich beim Lesen wirklich umgehauen. Wenn man Leuten sagt, geh wählen, motiviert das viel weniger, als wenn man sagt, sei ein Wähler.
Ja, da geht es nicht mehr um eine bloße Handlung, sondern darum, wer wir als Person sein wollen.
Wie bei dem Typen, der für 180 Euro Laufschuhe kauft, obwohl er sie eigentlich nicht braucht. Der Verkäufer sagt ihm, diese Schuhe sind für echte Athleten. Und plötzlich kauft der Typ nicht mehr einfach nur Schuhe, sondern er kauft sein eigenes Selbstbild zurück.
Genau das ist der Trick. Verkäufer überspringen die Fakten und sprechen direkt deine Identität an. Sie wirken auf mich wie jemand, der Wert auf höchste Qualität legt. Und wenn du dann Nein sagst, lehnst du nicht das Produkt ab, sondern du entwertest dein eigenes Idealbild.
Puh. Also, was bedeutet das alles? Unser Verstand lässt sich also total leicht durch Zahlen, Gruppen und das eigene Ego austricksen.
Das ist leider die bittere Wahrheit.
Aber es gibt noch einen Faktor. Ein Moment, in dem der Verstand wirklich komplett auf stumm geschaltet wird. Das kaputte Radar, die reine Emotion.
Ja, Emotionen sind der absolute Endgegner für System 2. Bechtel zeigt das an Konzept des identifizierbaren Opfers.
Dieses Spendenexperiment.
Genau. Das Foto eines einzigen 7-jährigen Wägchens in Not generiert Unmengen an Spenden. Die Leute sind gerührt, sie greifen sofort zur Brieftasche. Aber was passiert, wenn man dem Bild eine sachliche Statistik hinzufügt, die zeigt, dass Millionen weitere Menschen hungern?
Die Spenden gehen ironischerweise wieder runter.
Weil die Statistik sofort das analytische System 2 aktiviert. Und System 2 fängt an zu rechnen und sagt, dein kleiner Beitrag ändert an dieser Riesenkatastrophe sowieso nichts. Das Gefühl verpflegt.
Das ist so kontraintuitiv, aber Emotionen führen uns ja generell oft in die Irre. Wie bei dieser wackeligen Hängebrücke.
Ah, das klassische Fehlattributionsexperiment. Leute gehen über eine extrem hohe, schwankende Hängebrücke und treffen drüben auf eine attraktive Person, die eine Umfrage macht.
Und die körperliche Erregung, also die Todesangst von der Brücke, wird vom Gehirn völlig falsch interpretiert, nämlich als romantische Anziehung zu dieser Person.
Genau. Das Gehirn spürt den schnellen Puls und sagt, wow, ich muss echt verliebt sein. Es ordnet die Emotionen der völlig falschen Ursache zu.
Das ist ja wie ein Zaubertrick. Verkäufer machen das ja auch. Die packen so eine rührende oder traurige persönliche Geschichte aus, direkt bevor sie den Preis nennen.
Um kritisches Denken zu blockieren, ja.
Die Story ist quasi die Rauchbombe. Und während du dir noch eine kleine Träne aus dem Augenwinkel wischt, zieht dir der Verkäufer entspannt den Geldbeutel aus der Tasche.
Und wenn man das dann noch mit künstlicher Verknappung paart, ist es ganz vorbei.
Nur noch 2 Zimmer auf Lager, auf Buchungsportalen.
Genau. Oder die Kekse aus dem Glas. Kekse schmecken Leuten in Experimenten nachweislich besser, wenn nur noch 2 Stück im Glas sind, als wenn das Glas randvoll ist. Besonders dann, wenn sie zusehen mussten, wie andere die Kekse weggeschnappt haben. Das triggert wieder diese Urangst, etwas zu verpassen. Countdown-Timer bei Online-Shops machen genau das Gleiche.
Aber sollten wir jetzt alle zu völlig emotionslosen Robotern werden, die allem und jedem misstrauen? Das kann's doch auch nicht sein.
Nein, absolut nicht. Gefühle sind enorm wichtig, um überhaupt bewerten zu können, was uns etwas wert ist. Die Lösung gegen diese akute Manipulation ist nicht emotionale Kälte, sondern schlichtweg zeitliche Distanz.
Der Trick aus dem Buch, richtig?
Genau. Der 24-Stunden-Test. Wenn du diesen krassen Impuls spürst, frag dich einfach, würde ich dieses Angebot auch morgen früh um 9 Uhr noch annehmen, wenn das aktuelle Gefühl der Rührung oder diese Panik des Countdowns komplett verschwunden ist?
Wahrscheinlich meistens nein.
Eben. Zeit holt System 2 zurück an Steuer. Genauso beim Thema Vertrauen. Das Gehirn ist extrem auf Gefahrenvermeidung gepolt. Vertrauen baut sich über Jahre mühsam auf.
Und eine einzige negative Bewertung oder ein dummer Fehler reißt das ganze Vertrauen in Sekunden ein.
Ja, Die Kosten der Wiedergutmachung übersteigen die Kosten der Fehlervermeidung um ein Vielfaches, weil System 1 bei Gefahr sofort in den Alarmmodus geht und das mühsam aufgebaute Vertrauen überschreibt.
Also, lass uns das mal alles zusammenfassen. Wir haben jetzt richtig tief in die Werkzeugkiste der psychologischen Mechanismen geschaut. Und die Relevanz für dich als Zuhörer ist enorm.
Mhm.
Deine Entscheidungen werden zu 90% von deinem System 1 getroffen. Und dieser Autopilot lässt sich unglaublich leicht manipulieren. Durch Voreinstellungen, durch Anker, durch falsche Autorität, durch den Druck der Gegenseitigkeit und eben durch Emotionen und künstliche Verknappung.
Aber wenn man diese Hebel kennt, ist man nicht mehr wehrlos.
Ganz genau. Wer das weiß, kann im Alltag bei dieser nur noch zwei auf Lagermeldung kurz auf Pause drücken und seinen Piloten, also System 2, aufwecken. Du bist der Manipulation nicht hilflos ausgeliefert.
Es geht wirklich darum, die Kontrolle zurückzugewinnen.
Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir aber noch einen letzten, etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der auf diesem ganzen Material aufbaut, aber noch einen Schritt weitergeht.
Da bin ich jetzt selbst gespannt.
Im Buch haben wir gesehen, wie Menschen, also Verkäufer, Berater, Marketer, diese psychologischen Knöpfe bei uns drücken. Aber was passiert eigentlich in naher Zukunft, wenn künstliche Intelligenz unsere digitalen Profile in Echtzeit auswertet?
Oh, wow.
Stell dir das mal vor. Eine KI muss nicht raten. Sie weiß durch dein Klickverhalten ganz genau, dass du extrem empfänglich für künstliche Verknappung bist. Dein bester Freund hingegen klickt auf sowas nie, der reagiert aber sofort auf soziale Beweise. Und bei deiner Mutter funktioniert der Identitätsspiegel am besten.
Das ist maßgeschneiderte Manipulation.
Genau. Was passiert mit unserem freien Willen, wenn nicht mehr ein Mensch mit begrenzten Mitteln, sondern ein perfekt lernender Algorithmus unsere psychologischen blinden Flecke in Echtzeit bedient?
Das ist eine wirklich gruselige, aber extrem wichtige Frage.
Ein Gedanke zum Mitnehmen. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Achte in den nächsten Tagen mal ganz genau auf deine eigenen Entscheidungen, besonders dann, wenn sie sich einfach stimmig anfühlen. Und frag dich, wer hat hier gerade den Standard gesetzt? Mach's gut und bis zur nächsten Analyse.